Hello, everyone. This is Donald Trump, hopefully your favorite president of all time, better than Lincoln, better than Washington.
Es dreht sich in Washington wieder einmal alles hauptsächlich um, ja, wen wohl genau der Donald Trump, der Donald, der Don.
It's the single greatest witch hunt in American history, probably in history, but in American history, it's a disgraceful thing.
Wir kommen irgendwie nicht von ihm los, Fabian. Ich fühle mich fast ein bisschen versucht, mich beim Publikum zu entschuldigen.
Ja, so ist es, Isabel. Das ist mir diese Woche auch so gegangen, als ich wieder haben müssen schreiben, dass er Demokraten als Krebsgeschwür bezeichnet hat.
Aber die ewige Repetiertaste ist es trotzdem nicht, weil es gibt eine neue Dynamik. Diese Woche könnte nämlich Trumps Schicksal bestimmen. Der Kongress hat seine Untersuchungen zum 6. Januar beendet und empfiehlt dem Justizministerium, gegen Donald Trump ein Strafverfahren zu führen.
Every president in our history has defended this orderly transfer of authority, except one. January 6th, 2021 was the first time one American president refused his constitutional duty to transfer power peacefully to the next.
We believe that there is more than sufficient evidence to refer former President Donald J. Trump for violating Title 18, Section 371. Our report describes in detail the actions of numerous co-conspirators who agreed with and participated in Trump's plan to impair, obstruct, and defeat the certification of President Biden's electoral victory.
Former President Trump's long effort to keep his tax returns hidden is coming to an end. Congress had big stacks of documents wheeled in as House Democrats voted to finally make those returns public.
Und der Kongress hat auch beschlossen, dass er die Steuerunterlagen von Donald Trump veröffentlichen will. Auch das ist ziemlich spannend. Ist das eine Schicksalswoche für Trump? Unter anderem dieser Frage wollen wir in unserem Podcast über die US-Politik «Alles klar, Amerika heute» nachgehen. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund.
Und ich bin Fabian Fellmann, USA-Korrespondent von Tamedia in Washington, D.C.
Zuerst, bevor wir in den Trump-Komplex eintauchen wollen, zuerst zu den neuesten Breaking News von heute. Ein überraschender Gast ist nämlich in Washington eingeflogen, der Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident. Er reist zum ersten Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor genau 300 Tagen ins Ausland.
President Zelensky, I'm honored to welcome you back to the White House. We spent an awful lot of time on the telephone, as well as on video, but it's good to see you in person again.
Er ist sehr herzlich begrüßt worden vom Präsident Joe Biden. Fabian, wie sieht das Programm aus genau für Volodymyr Zelenskys Besuch heute in Washington?
Der Zelensky macht einen historischen Besuch, aber nur wenige Stunden kurz ist. Er trifft zuerst den Biden, dann den nationalen Sicherheitsberater und weitere Mitglieder von der Regierung Biden. Dann geht er zum Kapitol über und redet dort vor dem Vereinigten Kongress, vor dem Senat und dem Haus und wird dort noch Parlamentarier treffen. Und nachher dann reist er bereits wieder zurück nach Kiew.
Und der Präsident Joe Biden hat auch angekündigt, dass weitere 2 Milliarden Dollar Militärhilfe werden fliessen. Wie viel sind es eigentlich inzwischen seit dem Anfang des Krieges, den die USA hat gezahlt?
Die USA haben schon fast 50 Milliarden ausgegeben seit Anfang des Krieges in der Ukraine. Der grösste Teil davon ist allerdings Finanz- und zivile Hilfe. 20 Milliarden davon sind Militärhilfe und Waffen gewesen bis jetzt. Und auch für das nächste Jahr hat Joe Biden Beiträge in noch höherer Grössenordnung geplant.
Und auch weitere Waffenlieferungen hat er in Aussicht gestellt, unter anderem das Flugabwehrsystem US Patriots. Das ist ja ganz oben auf der Wunschliste von Zelensky gestanden, schon lange, schon seit Monaten. Warum kommt jetzt die Zusage aus dem Weissen Haus?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist auf dem Terrain in der Ukraine. Also die Russen bombardieren die Ukraine mit Drohnen und mit Raketen. Sie zerstören die zivile Infrastruktur in der Ukraine. Die Patriots-Raketen können dort einen Schutz bieten. Gleichzeitig ist es ein Zeichen dafür, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass der Krieg wird jahrelang dauern. Die Patriots sind sehr teure Raketen. Es braucht eine lange Ausbildung für eine Equipe von 6'000 Leuten. Das heisst, Ukrainer müssen außerhalb der Ukraine ausgebildet werden, zurück in die Ukraine gehen, das komplexe System betreiben. Das ist etwas, was man nicht einfach so auf die Schnelle macht. Man stellt sich da auf einen jahrelangen Konflikt ein. Und zuletzt ist es der Zeitpunkt. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, wir sind nach 300 Tagen in einem Krieg, an einem Moment, wo die Moral schwierig ist, wo die Situation sehr schwierig ist. Der Winter ist kalt, Schlachten in der Ukraine dauern an, die Zivilbevölkerung leidet. Jetzt kommt dann ein Zeichen von der Unterstützung, von der Hoffnung aus Washington.
Mhm. Also das ist jetzt aus der Sicht von Ukraine, die ja schon lange eben Druck macht, dass sie die Flugabwehr überkommt. Aber aus der Sicht aus Washington, dort war ja ein langes Zögern gewesen, unter anderem auch das Argument, dass sie das gar nicht leisten können, die Flugabwehrsystem der Ukraine zu geben, weil sie nämlich ihre eigenen defensiven Löcher reissen. Haben sich denn die Bedenken in Luft aufgelöst? Wird das gar nicht mehr erwähnt?
Die Bedenken haben sich nicht in Luft aufgelöst, aber ich glaube, die Perspektive und der Horizont hat sich ein bisschen geändert. Man treibt jetzt in der Ukraine einen Krieg aus gegen Russland, wo für ganz Europa Schutz bietet. Und da ist man jetzt bereit, auch Systeme einzusetzen, wo man sich eigentlich für den letzten Moment aufbewahrt hat. Dazu kommt, dass man das ja in Planung mit den anderen NATO-Ländern macht. Also auch Deutschland hat sich da bewegt. Polen hat Patriot-Raketen mehr bekommen, was vorher nicht hatten. Die NATO passt ihre Planung an und zeigt, dass sie bereit ist, die Ukraine mehr in ihren Sicherheitsverbund zu integrieren.
Jetzt steht ein bisschen These im Raum, oder, dass die US-Regierung auch einfach Nägel mit Köpfen machen, bevor die innenpolitische Kritik an der militärischen Unterstützung an die Ukraine wächst, grösser wird, weil die Kritik existiert, und zwar aus linken und rechten Kreisen. Ich denke da zum Beispiel an den Brief, den die Demokraten haben an den Präsidenten geschickt, ein paar Tage vor den Zwischenwahlen. Er soll doch bitte sich um Verhandlungen bemühen und dann den Brief wieder zurückgezogen, wo quasi eine Empörung ist entstanden. Oder eben also von der Aussenrecht America First Koalition. Wie sehr wackelig ist eigentlich die Allianz für die Ukraine in den USA?
Das ist noch schwierig abzuschätzen. Im Moment ist sie sehr stark. Sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern sind die deutlich in der Mehrheit, die die Ukraine wollen, unterstützen. Die Frage ist, wie lange das andauert und wie das weitergeht. Oder? Der Krieg ist sehr teuer. Die USA geben Milliarden aus für den Krieg. Und es gibt Leute, die die Frage stellen, wie du erwähnt hast. Und die Leute sind gestärkt worden im Kongress jetzt. Die Republikaner übernehmen die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das heisst, da kommen mehr Stolpersteine. Wie konkret das dann aber wird werden, lässt sich im Moment noch nicht so abschätzen. Für den Moment hält die Koalition. Und im Zelensky's Besuch jetzt in Washington wird auch dazu dienen, die Koalition nochmal zu stärken. Er ist ein Mann, der Eindruck macht im persönlichen Auftritt. Er wird es schaffen, die amerikanischen Parlamentarier zu beeindrucken.
Mhm. Ich habe schon noch gestaunt, oder? Weil allgemein sagt man ja eher, ja, also die Militärassistenz ist nicht wirklich gefährdet, oder auch unter den Republikanern. Das ist eigentlich die einhellige Meinung von außenpolitischen Experten und Expertinnen. Und trotzdem kommt jetzt so ein Pokerschlag mit dieser Einladung von Zelensky, mit dem 2 Milliarden Dollar Paket. Und da habe ich mich plötzlich schon gefragt, oder, also wie dringend ist es dem Joe Biden mit dieser Vorwärtsstrategie? Also wie sehr fühlt er sich auch genötigt, das jetzt so zu machen, weil eben die Machtbalance in Washington im Januar ändert?
Ich halte das nicht für das entscheidende Kalkül. Ich glaube, wenn man schaut, was auch der historische Vergleich ist von dem Sieg jetzt. Damals 1941 ist der Winston Churchill, der britische Premier, das erste Mal ausser Landeskreis in die USA, kurz nachdem die in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind. Es ist, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, der Wendepunkt gewesen in diesem Krieg, ein symbolischer Besuch. In dieser Tradition besucht jetzt auch der Zelensky den beiden. Ich glaube nicht, dass man das zufällig gewählt hat. Und ich habe den Eindruck, es geht mehr darum, dass man ein Zeichen setzt an Russland, dass man gewillt ist, weiterzumachen, dass man ein Zeichen setzt in der Ukraine, dass man das Land unterstützt, jetzt in diesen dunklen Tagen, kurz vor Weihnachten, wo eben alles dunkel aussieht oder vieles dunkel aussieht. Ich habe den Eindruck, das ist wichtiger als der innenpolitisch amerikanische Teil, weil der Biden kann im Moment davon ausgehen, dass ihm die Republikaner die Stange noch haben. Die Belastungsprobe kommt dann Mitte nächstes Jahr, die kommt dann in der Präsidentschaftswahl 2024, wo man jetzt noch nicht weiss, wie der Präsidentschaftskandidat Trump wird die ganze Ukraine-Sache zum Thema machen.
Und eben Kritik kommt aus den eigenen Reihen bei den Demokraten. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass die Woche sehr wichtig ist oder der Besuch sehr wichtig ist für die Ukraine. Kann eine Art, ist schicksalshaft, weil die USA normal massiv Geld überschieben und eben auch das sehr, sehr wichtige Waffensystem. Eine Schicksalswoche könnte es auch noch für eine andere Figur geben, eben für Donald Trump, der im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Die Woche hat nämlich der Kongress seine Bilanz zum 6. Januar präsentiert. Der Kongress empfiehlt dem Justizminister gegen Donald Trump eine Strafklage zu erheben und der Kongress hat gleichzeitig auch beschlossen, dass Trumps Steuererklärungen veröffentlicht werden sollen. Wir haben, Fabian, schon ein paar Mal über die Untersuchungen vom 6. Januar geredet und allgemein ist erwartet worden, dass die Empfehlung von der Untersuchungskommission kommt, ein Strafverfahren zu eröffnen. Es kommt ja jetzt, auch das haben wir schon analysiert, auf das Justizministerium an, ob so ein Verfahren eröffnet wird. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Und darum möchte ich eigentlich hier jetzt auf das Steuerthema fokussieren. Der Trump hat 6 Jahre lang dagegen vor Gericht gekämpft und jetzt werden seine Steuererklärungen veröffentlicht. Wieso ist jetzt das plötzlich gegangen?
Ja, bis vor Bundesgericht, also bis vor das oberste Gericht hat sich der Trump dagegen gewehrt und das hat dann im Oktober gesagt, nein, die Steuerunterlagen können zuerst mal an einen Ausschuss vom Kongress gehen. Auch das ist, die Demokraten haben da einen Trick angewendet. Eigentlich publizieren seit dem Nixon alle Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten vor allem ihre Steuererklärungen. Das ist Tradition. Der Trump hat sich aber an das nicht gehalten. Und Demokraten haben dann mit einem Aufsichtsgremium im Parlament einen Weg gefunden. Sie haben gesagt, wir wollen überprüfen, ob die Steuerbehörde die Steuererklärungen von Trump richtig überprüft hat und hat dann auf dem Umweg die Steuerdokumente können bestellen. Mhm. Supreme Court hat gesagt, er komme das über. Eben alle Gerichte haben gesagt, sie kommen das über. Und der Ausschuss hat jetzt entschieden, die Unterlagen auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Es war wirklich eine epische, juristische Schlacht. Die Frage ist jetzt, wie gross kann der Image-Schaden für Donald Trump sein?
Ja, der wird schon gross sein. Also, seine Anhänger werden sich von dem wie immer nicht beeindrucken. Aber man wird jetzt dann schon hart auf Eis haben, dass Donald Trump wahrscheinlich in 10 von 15 Jahren, bevor er Präsident wurde, schon keine Steuern gezahlt hat, weil er keinen Gewinn gemacht hat. Beziehungsweise, weil er zum Teil dermaßen hohe Verluste geschrieben hat, dass er nachher dann jahrelang seine Gewinne mit diesen Verlusten wieder verrechnen und so null steuerbares Einkommen gehabt und praktisch keine Steuern gezahlt hat. Offenbar hat er im Jahr, als er Präsident geworden ist, $750 gezahlt. So viel weiß man ja schon.
Ja, das weiß man eigentlich schon seit dem Herbst 2020, wo die New York Times mit ihrer Recherche ist rausgekommen, wo nachher der Pulitzerpreis hat gewonnen. Oder? Also steht irgendetwas Neues da drin? Also gut, du hast es auch noch nicht können lesen, weil es ist irgendwie 5000 Seiten. Oder?
Dokumente sind, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo wir reden, auch noch gar nicht öffentlich. Ich habe sie auf jeden Fall noch nicht gesehen. Nein, es ist nicht davon ausgegangen, dass dort mehr oder etwas anderes steht, aber man wird es dann halt schwarz auf weiß haben. Es ist dann nicht mehr in Abrede zu stellen, dass die Unterlagen mit dem Donald Trump seiner Unterschrift drauf. Voilà.
Mhm. Etwas, was News war, ist, dass die Steuerbehörde IRS Trumps Steuerunterlagen 2 Jahre nicht untersucht haben, als er ist Präsident wurde, obwohl das eigentlich obligatorisch ist. Gibt es eine Vermutung schon, warum das ist passiert, dass sie das nicht gemacht haben? Er hat ja immer behauptet, sie machen das, aber stimmt ja gar nicht, merken wir jetzt.
Ja, genau, er hat immer behauptet, er könne seine Steuererklärung nicht veröffentlichen, weil gerade eine Überprüfung durch die Steuerbehörde stattfindet. Das hat nie irgendjemand gesagt, dass das würde die Veröffentlichung von den Steuerdokumenten verhindern, außer er selber. Aber auf jeden Fall ist jetzt rausgekommen, dass der IRS das eben genau gar nicht gemacht hat. Und Demokraten nehmen das natürlich jetzt zum Anlass, dort genauer herzuschauen. Es ist allerdings noch offen, wie schnell dass sie, ob sie da wären, zu einem Resultat kommen. Am 3. Januar übernehmen die Republikaner im Haus wieder und die werden nachher alle Abklärungen umgehend abklemmen, warum der IRS da keine Untersuchung gemacht hat. Mhm. Ich weiss bis jetzt von keiner Vermutung. Hast du eine gelesen?
Nein, aber ich glaube, das ist eine relativ neue Information und wird in dem Sinn noch nicht analysiert überhaupt. Aber ich glaube, das ist schon noch, also da wird es irgendwie noch Folgen haben, wie wir herausfinden müssen, ob dort Druck ist ausgeübt worden oder auf das IRS oder was da genau ist passiert. Wie kann denn immer bei diesen Trump-Geschichten ist es immer das Gleiche, oder? Also die Vorwürfe sind riesig, der Beweislast ist gross, aber irgendwie prallt alles an diesem Teflon-Ex-Präsident ab. Also die Frage hier, oder, kann ihm das alles wirklich schaden? Also die spezifisch die Steuerunterlagen, die jetzt veröffentlicht werden.
Ja, es gibt bei all dem nicht die Smoking Gun, die dann einmal den Trump plötzlich erledigt. Ich glaube, diese Hoffnung haben seine Gegner schon ein paar Mal gehabt und die hat sich eben nie materialisiert. Aber man sieht ja durchaus, dass der Trump unter diesen Sachen leidet. Er ist 2020 nicht wieder zum Präsident gewählt worden. Joe Biden hat gewonnen. Bei den Zwischenwahlen jetzt 2022 haben die Republikaner nicht gut abgeschnitten. Im Trump seine Kandidaten haben besonders schlecht abgeschnitten. Das sind alles Folgen davon, dass im Trump sein Verhalten, dass im Trump seine Untaten aber aufklärt und diskutiert werden und mediatisiert werden. Und das findet auch jetzt weiterhin statt. Jetzt wird auch noch sein bisheriger Nimbus als der allmächtige Dealmaker infrage gestellt. Das alles schadet ihm dort, wo er letztlich die Mehrheit könnte holen, nämlich in der Mitte von der amerikanischen Wählerschaft, bei den moderaten Republikanern. Die haben irgendwann genug von dieser Madness, von dem Irrsinn, der da immer wieder mit dem Trump kommt. Wenn das es genau reicht, dass es den Trump dann wegkommt, wir werden es sehen.
Zum Schluss noch eine Synthese. Es ist ja eigentlich fast ein bisschen ironisch, dass der Trump und der Zelensky gleichzeitig da in Washington so zum Thema werden und quasi eine Schicksalswoche erleben, weil ihre Schicksale sind ja eigentlich recht nach verbunden. Man kann sich erinnern, der Trump hat ja einmal versucht, an einem Telefon, an dem berüchtigten Telefon, wo er Präsident war, der Zelensky zu erpressen, dass er der Joe Biden und der Hunter Biden strafverfolgen und das hat dann zu einem Impeachment geführt. Also die Schicksale von diesen Männern sind irgendwie verbunden und jetzt sind sie da in Washington irgendwie noch eine interessante Feststellung. So geht es in der US-Politik. Merci vielmals, Fabian. Das war «Alles klar Amerika», der US-Podcast von Tamedia. Ich bin Isabel Jacobi. See you soon.
Und ich bin der Fabian Fellmann. Ciao miteinander.